Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Es ist wieder mal an der Zeit, dass wir über den Bitcoin sprechen müssen. Er ist gekommen, um zu bleiben, so lautet eine Arbeitshypothese unseres Podcasts heute. Jetzt werden manche denken, wir würden uns in furchtbare Widersprüche verstricken, da wir ja einmal gesagt haben, dass der Bitcoin eigentlich ein Ponzi-Scheme ist, niemals das Fiat-Geld ersetzen wird. Und all das wollen wir auch keinesfalls widerrufen. Wir wollen es eher nochmal bekräftigen. Trotzdem haben wir den Verdacht, dass der Bitcoin nicht verschwinden wird.
Ja, also mag ja sein, dass diese und viele andere Kryptowährungen keinerlei gesellschaftlichen oder ökonomischen Nutzen haben, aber eine langfristige Etablierung, die ist natürlich dennoch möglich, denn im finanzialisierten Kapitalismus ist manches profitabel, was keinen Sinn ergibt. Die Logik der Märkte darf bekanntlich nicht mit Vernunft verwechselt werden. Und vor allem werden wir aber sehen, warum die Kryptolibertären eines nicht sind, nämlich libertär.
Zunächst aber möchten wir kurz Werbung machen für unser Buch »Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut«, illustriert von Nick Martin Sternitzke. Das Buch ist jetzt erschienen, kann überall online und vor Ort in der Buchhandlung erworben werden. Wir wünschen allen viel Vergnügen bei der Lektüre und ich glaube, es ist eine Lektüre, die klein und groß Spaß machen kann. Also wer keine Kinder hat, kann natürlich dieses Buch trotzdem lesen und verschenken sowieso.
Genau, und kann sich da mal durchlesen, wovor sich so Springer-Redakteure fürchten, denn die haben schon auf gestern rumgekeift, dass hier Kinder indoktriniert werden würden. Nun, wir sehen das natürlich anders, aber gut, bei Indoktrination, da kennt man sich ja bei Springer aus. Außerdem wollen wir noch kurz auf unsere Zusatzinhalte verweisen. Wir haben bekanntlich hinter der Paywall bei Patreon und Steady die Speakeasy Bar und Wohlstand für alle Literatur. Wir haben kürzlich die aktuelle Folge der Speakeasy Bar veröffentlicht und Ende des Monats geht es dann um J.D. Vance. Es geht um die Hillbilly-Elegie von J.D. Vance und wir werden darüber sprechen, ob das eigentlich wirklich so ein Buch ist, mit dem er sich ideologisch weit weg von Donald Trump bewegt hat damals, denn das wird ja heute oftmals erzählt, oder ob das nicht eigentlich doch schon so eine Art Slippery Slope in die heutige Richtung war. Das wäre eher meine These.
Trump ist das Stichwort auch für den Bitcoin, denn Trump war auf einer Kryptokonferenz in Nashville, hat dort eine sehr lange Rede gehalten, die zunächst einmal so aussah, dass er etwa 10 Minuten lang Leute begrüßt hat und zwar immer so, ist Logan hier, Logan Paul, bis er dann irgendwo sich meldet und dann begrüßt er ihn, Great Man und Tough Guy und dann kommt der Nächste, den er so begrüßt. Aber irgendwann ging es dann auch tatsächlich um Krypto und Donald Trump machte einige Versprechen dort auf der Bühne. Er war ja immer einer, der dem Bitcoin skeptisch gegenüberstand, aber doch hat man es wohl geschafft, aus der Krypto-Community ihn jetzt so sehr zu umarmen, dass er gar nicht mehr anders kann, wie zum Beispiel zu sagen, wenn wir uns die Krypto- und Bitcoin-Technologie nicht zu eigen machen, wird China es tun. Das heißt, wir sehen schon ganz klar die Stoßrichtung hier. Ein nationales Argument wird gemacht. Es muss also im Interesse der USA sein, für den Bitcoin etwas zu tun, der Ort zu werden, an dem Bitcoin wunderbar liberalisiert gehandelt wird und auch günstig gemeint werden kann.
Ja, Trump sagte, wenn Kryptowährungen die Zukunft bestimmen, möchte ich, dass sie in den USA gemint, geprägt und hergestellt werden. Sie werden nirgendwo anders hergestellt werden. Und wenn Bitcoin, wie wir sagen, zum Mond fliegt, dann möchte ich, dass Amerika die Nation ist, die den Weg anführt. Und das wird auch geschehen.
Ja, ist das für dich überzeugend? Fliegst du mit Trump zum Mond?
Nein, ganz sicher nicht, aber es ergibt natürlich insofern Sinn, wenn man jetzt tatsächlich sagt, diese Währungen werden bleiben. Ja, also man geht davon aus, dass auch wenn sie unsinnig sind, dass diese Währungen bleiben werden, ergibt es natürlich Sinn, dass die USA versuchen, sich möglichst viel selbst unter den Nagel davon zu reißen, also die privaten Bürger, aber auch der Staat selbst. Das ergibt irgendwie doch intuitiv total Sinn, denn die USA haben ja letztlich die Gewalt übers globale Geld, also das Dollarsystem ist ja letztlich ein Finanzsystem, auf dem das globale Finanzsystem fußt. Und dann ergibt es eigentlich total Sinn, dass wenn sich da so eine Alternative etabliert, die vielleicht für die Staaten etwas schwierig zu überwachen ist, dass man das sofort selbst wieder einhegen möchte, um auf gar keinen Fall diese Währungssouveränität und Hegemonie zu verlieren.
Einhegung ist das Stichwort, dazu kommen wir gleich. Man kann den Bitcoin selbstverständlich auch kulturkämpferisch nutzen. Das tut Trump bei seiner Rede. Er sagt, die Angriffe auf Kryptowährungen sind leider Teil eines viel umfassenderen Musters, das von Linksfaschisten ausgeführt wird, die die Regierung gegen jede Bedrohung ihrer Macht mit Waffengewalt einsetzen. Und dann verweist er auch darauf, dass er das ja schon gespürt hat mit der Waffengewalt. Das ist also alles eins. Insofern ist der Kampf für den Bitcoin auch einer, der als Kampf gegen die beiden Regierungen inszeniert wird.
Kommen wir mal kurz dazu, was Trump sagt über Central Bank Digital Currency, also über digitale Zentralbankwährungen. Da sagte er, die Schaffung einer digitalen Zentralbankwährung ist vorbei. Vergessen Sie es. CBDC. Es wird niemals ein CBDC geben, solange ich Präsident der Vereinigten Staaten bin. Und das ist sehr verrückt, weil ja die Eurozone eigentlich genau diesen Plan hat. Also ja. Man möchte ja dahin kommen, dass es einen digitalen Euro gibt, also so wie es jetzt Zentralbankgeld für die Bürger in Form von Euroscheinen oder Münzen gibt, so will man auch digitales Zentralbankgeld haben. Und de facto ist es so, dass man in den USA da zwiegespalten ist. Janet Yellen sieht das positiv, Jerome Powell zum Beispiel ist relativ zurückhaltend. Und für mich persönlich ist es überraschend, weil ich denke, wenn so ein Staat diesen Angriff macht und sagt, wir wollen eine eigene Zentralbankwährung, eine digitale, dann muss man eigentlich nachziehen, um im Konkurrenzkampf der Währungen nicht zu verlieren. Aber in den USA ist man da zurückhaltend und Donald Trump ist anscheinend komplett dagegen. Oder zumindest tut er hier vor diesem Publikum so, weil er dem natürlich gefallen möchte. Das ist natürlich sehr gut denkbar, dass er dann, wenn er regieren würde, doch ganz anders handeln würde.
Ja, das ist das absolute Feindbild in den Augen der Krypto-Anhängern, dass da eine andere digitale Währung ist, die tatsächlich vom Staat, von der Politik gelenkt wird. Da haben wir dann noch einen Faktor mehr, würden die sagen, für sozialistische Politik, für eine inflationäre Politik. Ob Trump, hätte man einen solchen digitalen Dollar, das nicht auch für sich wunderbar nutzen könnte, sei mal dahingestellt. Aber hier inszeniert er sich selbstverständlich als Gegner. Und er glaubt sogar, dass er während seiner Präsidentschaft dafür gesorgt hat, dass der Bitcoin solche Höhenflüge erreicht hat. Er sagte auf dieser Konferenz, hören Sie sich diese Zahlen an. Das Ergebnis ist, dass der Bitcoin während meiner vierjährigen Amtszeit um 3.900% gestiegen ist, von $898 am Tag meines Amtsantritts auf $35.900 am Tag meines Ausscheidens. Das war der größte Sprung in so ziemlich jeder Branche, denke ich. Stellen Sie sich das vor, vergleichen Sie das nun mit den 3,5 Jahren Biden und Harris. Inflationsbereinigt ist der Bitcoin um 50% gestiegen. Nun, 50% klingt gut, aber nicht, wenn man es mit fast 4.000% vergleicht. Ja, das ist natürlich eine interessante Argumentation, als sei er es gewesen, der das jetzt mit auf den Weg gebracht hat. Ich würde sagen, es gibt keinen kausalen Zusammenhang. Es korreliert auch nur an wenigen Stellen, wie wir wissen. Wir haben da ganz andere Faktoren, die da reinspielen. Dazu kommen wir aber noch. Interessant ist aber, dass er sich das so ganz zu eigen macht. Also wir könnten vielleicht diese Rechnung auch übernehmen und sagen, seitdem wir Wohlstand für alle gestartet haben, ist der Bitcoin ordentlich gewachsen. Das kann also nur an uns liegen.
Ja. Kommen wir mal zurück zur eigentlichen Ideologie hinterm Bitcoin. Ijoma Mangold schreibt in seinem Buch Die Orange Pille, wenn die Leute die Möglichkeit einer unmanipulierbaren, zensurresistenten Wertspeicherung als einleuchtend und nützlich empfinden, dann könnte es sein, dass Gold nur noch glänzt wie die Sonne in der Abenddämmerung. Ich kenne die Zukunft nicht, aber ich halte es nicht für gänzlich unwahrscheinlich, dass die Menschheit von dieser neuen Technologie Gebrauch zu machen versteht. Nun, der Vergleich mit Gold ist ja schon etwas unsinnig. Oder man könnte auch sagen, Gold selbst ist ja schon unsinnig. Denn Gold hat ja relativ wenig Nutzen. Gut, im Gegensatz zu Bitcoin kann es wenigstens hübsch funkeln. Also man kann es für Schmuck beispielsweise verwenden. Aber wenn es jetzt nicht gerade gelagert wird zur Wertspeicherung von Privatpersonen oder ganz oft auch vor allem natürlich von Staaten, dann wird es zu 86% für Schmuck verwendet, ist für die Industrie nicht sonderlich relevant. Und dennoch ist der Goldpreis in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen und sonderlich vernünftig ist das aus einer ökonomischen Perspektive nicht. Es liegt einfach nur daran, dass es sich kulturell so etabliert hat, dass Gold das langlebige Asset überhaupt ist, in das man zu Zeiten von Unsicherheit beispielsweise flüchtet.
Ja, und wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der alles zusammengebrochen ist, in der dann Gold die eigentliche Währung ist, dann müssen wir uns vorstellen, was das dann bedeutet. Also die totale Katastrophe. Und Gold hat natürlich auch nur dann Wert, wenn das mit einem wirtschaftlichen Erfolg einhergeht. Also man kann sich ja nicht vorstellen, eine Welt, in der einfach nur Gold wertvoll ist und alle anderen Währungen haben verloren. Jetzt geht Mangold ja noch weiter in seinem Buch und formuliert folgende These. Wenn Bitcoin sich auf breiter Front durchsetzt und es gar zu einem Bitcoin-Standard kommt, bei dem die Menschen alle Preise nur noch in Bitcoin berechnen, wird das zur Trennung von Staat und Geld führen. Das ist also das libertäre Versprechen. Doch wir können uns ja auch fragen, warum legt man dann Wert darauf, wenn man eigentlich diese Trennung von Staat und Geld will, dass ein Präsidentschaftskandidat zu einer Kryptokonferenz kommt? Also es gibt ja hier einen interessanten Widerspruch, dass hier eine Kryptokonferenz stattfindet, deren Anhänger wollen, dass der nächste Präsident ihnen mehr ermöglicht, dass der Bitcoin gestärkt wird. Aber das hängt ja dann an der Präsidentschaft, also hängt an der Politik, ist gerade nicht losgelöst vom Staat. Sonst würde man ja sagen, ist mir doch egal, was der Präsident macht, wir haben hier unsere Währung.
Ja, und Mangold ist aber trotzdem ganz beseelt davon. Der schreibt, die Trennung von Staat und Geld wäre demnach zumindest eine Klärung der Marktinformation und eine Einhegung von Macht. Als solche würde sie sich in die Geschichte der Gewaltenteilung einfügen, die einst im europäischen Mittelalter mit der Trennung von Thron und Altar begann, um sich später in der Trennung von Staat und Religion fortzusetzen. Sie würde die Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat stärken. Nun, ehrlich gesagt, Gewaltenteilung, wie man das heutzutage versteht, bedeutet ja weiterhin, dass die Gewalt beim Staat liegt, nur dass es innerhalb des Staates dann verschiedene Gewalten gibt. Von daher, nach der Logik bleibt dann ja trotzdem weiterhin der Staat auch die Voraussetzung für jede Kryptoliberalisierung, also dass er das einerseits erlaubt, andererseits versucht irgendwie einzuhegen. Und so gesehen gibt es dann auch kein Jenseits des Staates in dieser Bitcoin-Welt. Und das kann man dann auch sehr, sehr schön an der Agenda sehen, die jemand wie Donald Trump durchsetzen will.
Wäre die Kryptoszene wirklich antistaatlich, würde sie noch mehr als die Kryptofeinde unter den Politikern ja die politischen Kryptofreunde fürchten. Und wir haben dann ja gesehen, dass Trump auf seinem Netzwerk Social Truth schrieb, der Bitcoin sollte made in USA sein. Wir sehen also eine direkte Verbindung oder ein Verknüpfen von staatlicher Macht, amerikanischer staatlicher Macht mit dieser Kryptowährung.
Und wie sehr der Staat von Trump als sein Land of Last Resort auch in Bezug auf den Bitcoin verstanden werden soll, das kann man dann an seinen weiteren Aussagen ablesen. Zitat, die Bundesregierung besitzt fast 210.000 Bitcoin oder 1% des Gesamtangebots, das jemals existieren wird. Aber zu lange hat unsere Regierung gegen die Kardinalregel verstoßen, die jeder Bitcoiner auswendig kennt. Verkaufe niemals dein Bitcoin. Und so kündige ich heute als letzten Teil meines Plans an, dass, wenn ich gewählt werde, es die Politik meiner Regierung, der Vereinigten Staaten von Amerika sein wird, 100% aller Bitcoin zu behalten, die die US-Regierung derzeit besitzt oder in Zukunft erwirbt. Wir werden 100% behalten.
Hodel.
Ja, Hodel. Es ist schon sehr, sehr lustig, also dass man wirklich selbst sagt, man hat damit gar nichts vor. Also man hat nicht vor, es zu verkaufen, wenn man irgendwie der Meinung ist, okay, langsam droht, dass es eine Talfahrt gibt und dass dieses Geschäftsmodell doch nicht mehr funktioniert, dass man es vorher abzustoßen versucht. Diese Möglichkeit, die sagt man, die will man niemals nutzen. Aber auch aus welchem Grund auch immer, dass man das halt einfach als Tauschmittel benutzt, weil so Bitcoin-Bros sagen ja einfach, das soll eine neue Währung werden und mit der tauscht man halt einfach, ja. Man will sich irgendwas kaufen, dafür gibt man Bitcoin her, man verkauft etwas, dafür kriegt man Bitcoin. Das machen die USA mit Dollars ja die gesamte Zeit, aber mit Bitcoin nicht. Also die werden einfach ohne Sinn und Verstand gehalten, es nutzt ihnen dann gar nichts, sie machen damit nichts, sie kaufen sich damit nichts, die sind dann einfach da. Ich meine, was ist das für eine Logik?
Ja, sie stabilisieren damit die Währung, so bildet er sich das ein. Also das ist dann, wie man Gold vorhält. Und interessant ist ja, dass dieses Bitcoin, dieses Volumen, das da jetzt genannt wurde, ja daraus besteht, dass man Bitcoins beschlagnahmt hat aus illegalen Geschäften. Und wenn er jetzt aber sagt, oder in Zukunft erwirbt, ist dann die Frage, ob damit nur gemeint ist, wenn weitere Beschlagnahmungen erfolgen oder ob man dann sogar so weit geht und macht einfach das klassische Modell wie mit Staatsanleihen oder sonst was und sagt, ja, wenn es dem Bitcoin schlecht geht, dann kaufen wir nach und stützen damit den Kurs.
Ja, ja, das kann auf jeden Fall gut sein. Derzeit ist es ja so, die USA haben Bitcoin im Wert von 15 Milliarden Dollar. Das ist ein, jetzt sage ich mal, relativ geringes Volumen, wenn man sich so anschaut, was für Staatshaushalte die USA beispielsweise normalerweise haben. Und ist jetzt auch für die internationalen Finanzmärkte nicht wahnsinnig ausschlaggebend. Und da kann man sich schon die Frage stellen, könnte die USA, die über nur 1% dieser Kryptowährungen verfügen, den Bitcoin wirklich so stützen?
Wir können uns ja mal ansehen, wer eigentlich da so Bitcoins besitzt oder wie ungleich das verteilt ist. Luis Lucas hat sich diese Rede auch angehört und hat dann in Financial Times geschrieben, dass das wirklich alles überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Sie schreibt auch, Bargeld und Goldreserven sorgen in der Regel für Stabilität in Ländern mit Nicht-US-Dollarwährungen. Bei Finanz- und anderen Krisen ist es hilfreich, einen Notvorrat an Dollar zu haben, um auf US-Dollar lautende Importrechnungen zu begleichen oder die heimische Währung zu stützen. Diese Notwendigkeit besteht kaum, wenn man die Reservewährung ist und einfach mehr drucken kann. Also sie sagt erstmal, es ist überhaupt gar kein sinnvoller Plan, Bitcoin noch mehr zu halten. Man hat den Dollar und da wir ja auch den Bitcoin die ganze Zeit in Dollar umrechnen, sehen wir, da geht's drum und die kann man drucken. Und sie sagt auch ein bisschen praktischer alles mit so einer modernen Währung und nicht mit der Digitalwährung. Sie sagt, all die anderen Elemente, die den Kauf und Verkauf von Staatsanleihen zu einem Kinderspiel machen, Regulierung, Infrastruktur, Abwicklung und der Handel selbst, sind bei Bitcoin nicht vorhanden oder befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium. Dasselbe gilt für Transparenz und Effizienz. Es gibt keine Ratingagenturen oder Instrumente wie Credit Default Swaps, die helfen, das Gegenparteirisiko abzuschätzen. Das ist also völliger Unsinn, wenn man glaubt, dass da der Bitcoin eine Rolle spielen wird künftig.
Dennoch stabilisiert Amerika tatsächlich den Bitcoin, aber anders als die Kryptogläubigen behaupten. Interessanterweise korrelieren nämlich die Nasdaq, also die Technologiebörse der USA, und die Wertentwicklung des Bitcoin und anderer Coins häufig, und das hat mehrere Gründe. Erstens sind viele Tech-Unternehmen in Kryptowährungen investiert oder verdienen damit direkt oder indirekt ihr Geld. Dann sehen wir, wenn der Nasdaq nach oben geht, wächst der Bitcoin noch stärker. Also man sieht, das Investitionsklima ist unter Aktionären so gut, dass sie risikofreudiger werden und deshalb in Krypto investieren. Und natürlich ist es so, dass auch Zinssenkungen die Technologieaktien und Kryptoassets beflügeln. Woran liegt das? Naja, ganz einfach, wenn Geld billig ist, also billig zu leihen ist, ja, wenn man da nicht viel Zinsen drauf zahlen muss, dann kann man auch in spekulativere Geschäfte gehen. Das ist natürlich auch in Wahrheit der Hauptgrund, warum unter Donald Trumps Präsidentschaft es dem Bitcoin so gut ging, weil man da eine Zeit von extrem niedrigen Zinsen hatte, wohingegen man unter Biden ja die Zinsen wegen der Inflation angehoben hat. Und das ist natürlich in Wahrheit der Hauptgrund. Wahrscheinlich würde man jetzt gucken, diese ganz frühen Jahre des Bitcoin, die ja auf jeden Fall noch unter Obama fallen, wo es noch ein stärkeres Wachstum als unter Trump gab, wäre es jetzt mal interessant, sich die Zinsen anzusehen.
Es wird ja seit Jahren darüber diskutiert, inwieweit Bitcoin mit den Aktienmärkten korreliert, vor allem in Bezug auf die Nasdaq. Hin und wieder löst sich auch der Bitcoin von den anderen Märkten. Das ist auch ganz klar zu sehen. Wenn es zum Beispiel Skandale gibt, wie den um Sam Bankman-Fried, oder es gibt neue Regularien oder neue Finanzprodukte, die mit Kryptowährungen zu tun haben, all das kann natürlich den Kurs des Bitcoin positiv oder negativ dann beeinflussen. Oft ist auch so, dass wir beim Bitcoin so eine Trendverstärkung ablesen können. Wir hatten ja kürzlich diesen kleinen Börsencrash an einem Montag und da verlor der Bitcoin mehr als 20% seines Wertes, während die anderen Kurse dann an den westlichen Börsen deutlich weniger nachgaben. Und das ist ganz interessant, dass also diese starken Kursverluste dann beim Bitcoin dafür sorgen, dass viele abstoßen, aber dann sehr viele auch wieder schnell nachkaufen, wodurch der Kurs wieder nach oben geht und dann sagen diese Bitcoin-Pros, seht ihr, wie stabil das alles ist? Nein, es ist in Wahrheit hoch volatil, aber da es eine Zockerei ist, kann man natürlich dann, wenn er sinkt und man davon ausgeht, dass wieder viele einsteigen, selbst wieder rumzocken. Aber das ist nicht irgendein Hinweis darauf, dass der Bitcoin stabil in irgendeiner Weise ist. Also da ist man ja dann tatsächlich beim guten alten Gold noch wesentlich besser aufgehoben, was die Stabilität anbelangt.
Und genau diese Zockerei soll nach Wunsch der Kryptoszene noch erleichtert werden und deshalb wird stark lobbyiert. In der New York Times war kürzlich Folgendes zu lesen. Die Wahlen 2024 werden die folgenreichsten in der Geschichte der Kryptowährung sein, sagte Brett Garlinghouse, der Geschäftsführer von Ripple, einem Kryptounternehmen, das sich seit Jahren mit der Bundesregierung anlegt. Sie sehen, wie eine Technologie zu einem parteipolitischen Thema wird. Häufig zitiert wird eine von der Kryptobörse Coinbase in Auftrag gegebene Umfrage, die besagt, dass 52 Millionen Amerikaner digitale Währungen besitzen. Die Federal Reserve schätzt, dass die Gesamtzahl bei 7% der erwachsenen Bevölkerung liegt, was etwa 18 Millionen entspricht.
Also einige Wähler, die man erreichen kann, jedoch sagt die Times auch, aber die vermeintliche Leidenschaft der Wähler für Kryptowährungen ist vielleicht weniger wichtig als die Kriegskasse der Branche. Ripple, Coinbase und die Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz haben jeweils etwa 50 Millionen Dollar an die Krypto-Packs gespendet, die diese Mittel in mehreren umkämpften Senatswahlen ausgeben wollen. Also es geht auch darum, dass man da einzelne Senatoren für sich gewinnt. Das ist also ein großer Kampf und auch manche Demokraten sind durchaus der Kryptowährung aufgeschlossener als zum Beispiel Joe Biden es ist. Und sie wollen sicherlich auch ein bisschen was abhaben von diesem Geld, das da im Umlauf ist. Aber möglicherweise finden sie das auch ideologisch richtig, da weiter zu lockern. Wer ganz dagegen ist, ist Elizabeth Warren. Die wurde jetzt auch von Trump nochmal auf dieser Konferenz in Nashville durch den Kakao gezogen. Elizabeth Warren wiegelt auch ab und sieht da jetzt nichts bei den Demokraten drohen, dass die jetzt sehr viel Bitcoin-freundlicher werden. Sie sagt, ich sehe keine Entwicklung hin zu einer Politik, die Terroristen und Ransomware-Scammers entgegenkommt. Also für sie ist ganz klar, womit diese Kryptoszene assoziiert ist, nämlich mit Scams und mit Terror.
Ja, das Ansehen der Kryptoszene ist natürlich immer noch auch angeknackst. Also man denke nur an Sam Bankman-Fried, der zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Der wurde ja auf den Bahamas festgenommen und ihm wurde dann die Veruntreuung von Geldern und Geldwäsche in Millionenhöhe vorgeworfen. Und was man auch sieht, ist beispielsweise, dass auf der Handelsplattform FTX täglich für 10 Milliarden Dollar Kryptowährungen gehandelt werden, aber nur 1 Million Kunden angemeldet sind an so einem Tag. Und das ist dann, oder dass das damals so war in dieser Zeit. Und das war natürlich hochgradig verdächtig, weshalb dann auch Ende 2022 das Unternehmen in die vorläufige Insolvenz schlitterte und viele Kunden ihr Geld verloren.
Ja, jetzt hat das Unternehmen sich ja nochmal neu konsolidiert. Man wird sehen, wie sich das da so alles verhält. Also man kann generell bei diesen ganzen Plattformen für Kryptowährungen sehen, dass wenn der Wert der Kryptowährungen steigt, ja das Handelsvolumen gleichzeitig mitsteigt, damit auch die Profitmargen wieder steigen. Insofern gibt es da sehr viele, die jetzt ein Interesse daran haben, dass es weiter mit den Kryptowährungen bergauf geht. Biden ist jemand, der sich dem sehr versperrt und ihm zu Hilfe kommt die Börsenaufsicht, die SEC, die Securities and Exchange Commission unter der Leitung von Gary Gensler. Der findet Bitcoin und all das schon ziemlich blöde und der hat dann 2022 auch eine Regel herausgebracht, die dafür sorgt, dass Banken verpflichtet sind, die Kryptowährungen ihrer Kunden auf ihren eigenen Bilanzen zu führen. Präsident Biden hat ein Veto auch eingelegt, als man jetzt versuchte, vom Kongress aus diese Regel aufzuheben. Die SEC hat 2024 zwar börsengehandelte Fonds auf die wichtigsten Kryptowährungen, also vor allem auf den Bitcoin zugelassen, aber die Banken müssen liquide Mittel in gleicher Höhe des Werts der Kryptoassets, die sie für die Kunden verwalten, vorhalten. Also das ist schon stark reglementiert.
Und man hat jetzt so eine Art Debatte in den USA, und zwar zwischen den Krypto-Anhängern und Skeptikern. Und da geht es um eine Frage, die klingt erstmal sehr technisch, die ist aber bedeutungsvoll, wenn es darum geht, um die Zukunft dieser Kryptowährungen. Und zwar geht es um die Frage, sind das Waren oder sind das nicht registrierte Wertpapiere? Es gibt auf der einen Seite die Commodity Futures Trading Commission, CFTC, und die ist für Waren zuständig und die vertritt natürlich einen liberaleren Ansatz. Und dann gibt es die kryptoskeptische SEC und die will weiterhin diese Klassifizierung als nicht registrierte Wertpapiere. Warum? Weil das strengere Berichtspflichten erfordert, wenn man das auf diese Art und Weise einstuft. Und wenn man sich jetzt aber vorstellen würde, die erste Gruppe, die CFTC, würde gewinnen und die Kryptowährungen würden tatsächlich als Waren eingestuft werden, dann könnten die, sagen wir mal Bitcoin zum Beispiel, wie ein Rohstoff an den Börsen gehandelt werden. Und es würden sehr viele weitere bürokratische Hürden wegfallen, was wahrscheinlich wiederum dazu führen würde, dass sich das Handelsvolumen deutlich erhöht und die Kurse für Bitcoin und Co. nach oben getrieben werden. Das heißt also, man arbeitet hier eigentlich wirklich an so einer Liberalisierung, die den letzten, also die wirklich nochmal dafür sorgen soll, dass keiner sich die Frage stellt, ist das eigentlich ein seriöses Wertpapier beziehungsweise ein seriöses Asset, sondern dass das jetzt einfach regulatorisch wirklich eingestuft wird, ohne irgendwelche großen Berichtspflichten oder sonst irgendwas, und dass das so komplett eigentlich nochmal liberalisiert wird, einfacher gemacht wird zu handeln und auf diese Art und Weise man dem ganzen Boom nochmal einen weiteren Boom verschafft.
Ja. Die SEC, die muss sich den Vorwurf gefallen lassen, sie sei furchtbar altmodisch. Die New York Times hat aufgeschrieben, das Konzept der SEC für Kryptowährungen orientiert sich an einem Fall des obersten Gerichtshofs von 1946, bei dem es um Investitionen in Orangenhaine in Florida ging. Der Fall führte zur Einführung des Howey-Tests, eines rechtlichen Standards zur Bestimmung dessen, was ein Produkt zu einem Wertpapier macht, wenn es sich nicht um eine Aktie oder Anleihe handelt. Demnach wird ein Finanzprodukt zu einem Wertpapier, wenn es die Möglichkeit bietet, in ein gemeinsames Unternehmen zu investieren, in der Erwartung von den Bemühungen anderer zu profitieren. Beispiele für Wertpapiere im Sinne des Howey-Tests sind einige Versicherungsprodukte und sogar Verträge über den Verkauf von Chinchillas. Das heißt, hier würde also, wenn man die Bitcoin und die anderen Kryptowährungen als Wertpapiere versteht, dann als nicht registrierte Wertpapiere versteht, dann sind sie einer viel strengeren Regulierung unterzogen. Wir können aber ganz klar schon mal sagen, egal wie das ausgeht, es ist letztendlich die Regierung des Staates und die Gerichte sind es, die entscheiden, welchen Status ein Bitcoin bekommt. Es ist also nicht der User im Reddit-Forum und es ist auch nicht die Schwarmintelligenz oder irgendwas auf der Blockchain, sondern das sind gesetzliche Auseinandersetzungen, die sehr stark politisch gerade von allen Seiten bestimmt werden.
Genau. Also man sieht das schon mal schön, die Leute, die sich so als kryptolibertär verkaufen und als große Staatsfeinde, versuchen natürlich alles, was in ihrer Macht steht, um es auf die eine oder andere Weise regulieren oder staatlich einstufen zu lassen, weil sie genau wissen, dass das ihrem System des Geldverdienens zuträglich sein kann. Und dann sind die auf einmal auch gar nicht mehr so irre staatsfeindlich, sondern beteiligen sich sehr konstruktiv an diesem Staat mit Lobbyismus und allem drum und dran. Wir haben eben festgestellt, Amerika hält gerade mal 1% der Bitcoin. Und im Gegensatz zum Dollar kann die US-Regierung keine Bitcoins nach Bedarf drucken bzw. minen. Aber dennoch hat die Dollar-Weltmacht eine große Macht über Kryptowährungen. Einerseits, wie du schon gesagt hast, Wolfgang, eigentlich wird immer sofort der Wertmaßstab rangezogen. Dollar versus Bitcoin. Ja, also wie viel Dollar ist ein Bitcoin wert? Und man sieht ja auch, wenn die USA das Handeln und das Minen verbieten würden, wäre das natürlich eine Katastrophe für die digitalen Coins. Es wäre eine Katastrophe für sehr viele US-Amerikaner, die über Kryptowährungen verfügen. Es wäre eine Katastrophe für diese Finanzplätze, an denen mit, Kryptowährungen oder mit Finanzprodukten auf Basis von Kryptowährungen gehandelt wird. Wäre eine große Katastrophe. Also, dieses libertäre Projekt eines Ijoma Mangold beispielsweise realisiert sich nur von Gnaden Washingtons. Es ist die Dollarmacht selbst, die eigentlich die Zukunft des Bitcoin immer letztlich in der Hand hat. Und damit kann man dieses Projekt ganz sicherlich als vieles bezeichnen, aber nicht als libertär.
Und auch nicht als besonders demokratisch. Denn das ist ja immer eine Argumentation, die wir hören, dass man den Menschen durch den Bitcoin und die Kryptowährung Zugang gibt zu dem Geld, das zu Bankkonten, Bank the Unbank, was vorher nicht da war. Es gibt ja diesen Crypto Wealth Report, demzufolge nutzen 425 Millionen Menschen weltweit Kryptowährungen. Das ist ja doch eine ordentliche Zahl, könnte man meinen. Aber schon 2021 schrieb der Standard Folgendes. Laut der Studie, die Bitcoin-Transaktionen, Adressen und Mining-Aktivitäten in noch nie dagewesenem Detail untersuchte, kontrollieren 0,01% der Bitcoin-Besitzer 27% der verfügbaren Reserven. Damit steht die Kryptowährung deutlich schlechter als der gerade in der Krypto-Community kritisierte Dollar da. Denn in den USA ist ein Drittel des Dollarvermögens zumindest auf 1% der Bevölkerung verteilt. Eine Zahl, die ebenfalls viele schockiert.
Ja, aber hier haben wir wirklich nochmal eine deutlich ungleichere Verteilung als ohnehin bereits in der Bevölkerung. Und das wird sich natürlich auch niemals im Laufe der Zeit ausgleichen. Also wie auch.
Kann ja nicht mehr.
Ja. Und weiter heißt es, fast 50% der Mining-Kapazitäten werden von 0,1% aller Miner beigesteuert. Die obersten 10% kontrollieren 90% der gesamten Bitcoin-Produktion. Heißt also, es gibt einige ganz wenige Leute, die Bitcoin minen, die wirklich davon profitieren. Das sind oftmals sicherlich auch einfach Leute, die sich dumm und dämlich verdient haben in der Frühphase des Bitcoins, als sie relativ leicht zu minen waren, es große Kursanstiege gab und dann hat man halt einen Teil verkauft und damit sehr viel Geld verdient und hat diese Ressourcen dann natürlich investiert. Ja, man hat die erst in Dollar umgewandelt und dann investiert in reale Ressourcen, mit denen man nun minen kann. Also die Kapazitäten, neue Bitcoins zu erzeugen, die liegen auch bei ganz wenigen Leuten, die über viel Bitcoin und auch über viel Fiat-Geld natürlich verfügen, die liegen dort eigentlich konzentriert. Und man sollte das Kryptovolumen jetzt trotzdem nicht überschätzen. Ja, also man spricht immer wahnsinnig viel über diese Kryptowährungen, aber schätzungsweise beträgt die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen 2,2 Billionen Dollar. Davon ist mehr als die Hälfte in Bitcoin investiert. Und jetzt mal zum Vergleich. Allein die Marktkapitalisierung von Apple liegt derzeit bei 3,3 Billionen Dollar. Das heißt, wir haben hier mit Apple zweifelsohne ein sehr großes Unternehmen, ein sehr großes, erfolgreiches Unternehmen. Das Ende dieser Erfolgsgeschichte ist auch jetzt nicht absehbar oder so. Und die Marktkapitalisierung beträgt 2/3 davon bei den Kryptowährungen. Gerade mal 2/3 und trotzdem wird so viel mehr darüber gesprochen. Das stimmt ja irgendwas nicht.
Ja, das liegt sicherlich auch an den bekannten Gesichtern oder ich würde sagen, die bekannten Gesichter sorgen auch dafür, dass man mitunter an eine Demokratisierung denkt. Ja, wenn so jemand wie Logan Paul, der wir haben ja ein Buch über Influencer geschrieben, aus dem Nichts gekommen ist, dann als Streamer, TikToker und sonst was berühmt wurde und auch noch ein paar Millionen oder was in Bitcoin gesteckt hat, dann wird er sicherlich, wenn er das früh tat, sehr reich geworden sein. Aber das hat ja nichts mit einer wirklichen Demokratisierung zu tun, wenn es da paar Einzelne gibt, die rechtzeitig an der Quelle waren und sich diese gesichert haben. Das gab es ja im Kapitalismus immer wieder. Und diese bekannten Gesichter sorgen aber auch dafür, dass diese Währung so präsent ist. Übrigens war auch auf dieser Konferenz in Nashville Billy Ray Cyrus. Kennst du den?
Nein, ich glaube nicht.
Das ist der Vater von Miley Cyrus.
Ah ja.
Ja, Don't Break My Heart, My Achy Breaky Heart. Das kennst du doch bestimmt.
Super Gott Hit. Sei Dank nicht. Ich bin froh, mal wieder einfach keine Ahnung zu haben, Wolfgang.
Ja, also das sind zwar prominente Leute, aber eigentlich sind es dann doch, sehen wir mal uns diese Marktkapitalisierung an, Zwerge in einem Reich von Riesen. Deshalb, es gibt keine Deregulierung, gerade wenn wir auch von so vergleichsweise kleinen Summen reden, im Sinne einer Loslösung vom Staat. Es gibt nur solche Regulierungen, die der Kryptoszene nützen und solche, die ihr schaden. Regulierungen sind es aber immer.
Es wird reguliert und es werden immer mehr Finanzprodukte auf Basis von Kryptowährungen konstruiert. Und das bedeutet aber schon eine ungeheure Aufwertung der Kryptowährungen, was diese Kryptowährungen einfach seriöser aussehen lässt. Und weshalb wir auch behaupten, wahrscheinlich sind sie leider Gottes gekommen, um zu bleiben. Nochmal kurz hier der Disclaimer, wir geben ganz sicherlich keine Anlagetipps, erst recht nicht in Kryptowährungen. Von daher nicht, dass das hier jetzt in irgendeiner Form missverstanden wird.
Ja, wir können auch keine Risikobewertung für andere Leute vornehmen, wollen dies auch auf keinen Fall tun. Du hast es gesagt, es geschieht eine Aufwertung dadurch, dass man andere Finanzprodukte anbietet und dadurch auch Bitcoin leichter handeln kann. Wir wissen ja, wie kompliziert das ist, wenn man wirklich mit dem Bitcoin etwas machen will oder anderen Kryptowährungen, mit der Wallet, und braucht man eine Cold Wallet und wo vergräbt man dann den Code? Da gibt's ja die verrücktesten Theorien. Naja, man kann es aber auch über Neobroker zum Beispiel ganz einfach machen. Also man kann in Krypto-ETPs investieren, also Exchange Traded Products, und das sind Wertpapiere, die meist mit Kryptowährungen abgesichert sind, und diese ETPs bilden dann die Wertentwicklung ab, und die Emittenten der ETPs haben in der Regel die echten Kryptowährungen dann in Wallets hinterlegt, auch nicht alle, aber doch viele, und jetzt müssen wir aber sehen, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Es gibt insgesamt so circa 20.000 Kryptowährungen verschiedene. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist so, dass nur wenige von Krypto-ETPs abgedeckt werden. Also Krypto-ETPs gibt es für etwa 25 Währungen.
Ja, und es gibt auch sogenannte Krypto-ETF-Sets, zum Beispiel den iShares Bitcoin Trust ETF. Und da hat man zum Beispiel einen Bitcoin-ETF und der ist halt direkt in die Digitalwährung investiert, was in Deutschland nicht erlaubt ist beispielsweise. Warum? Weil ein ETF hierzulande nicht nur ein einziges Produkt abbilden darf. Ja, ich meine, dann kann man ja auch das Produkt einfach gleich selbst kaufen. Und man sieht hier schon den ganzen Witz hinter. Ja. Man könnte ja einfach diese Kryptowährungen direkt kaufen. Man braucht dazu ja überhaupt kein ETF. Also es gibt keinen Nutzen eigentlich, außer dass man ein etwas verklausuliertes Finanzprodukt draus gemacht hat, was das Ganze seriöser aussehen lässt, was aber eigentlich darüber hinaus gar keinen Nutzen hat. Also auf diese Weise wird dann das Image dieser Kryptowährungen vielleicht aufgewertet, aber das eigentliche Geschäftsmodell, wir müssen irgendwen finden, der so blöd ist, uns das Ganze nochmal teurer abzukaufen, als wir es selbst gekauft haben. Das ist ja das gesamte Geschäftsmodell hinter Kryptowährungen. Das ändert sich nicht, egal ob wir die Kryptowährung direkt kaufen oder ob wir das in Form von ETFs kaufen. Es ändert sich dieses Geschäftsmodell nicht und das bleibt natürlich irre riskant, weil man die gesamte Summe komplett verlieren kann, die man investiert hat. Und das wird auch eines Tages Leuten so gehen. Also irgendwann kann jetzt auch wirklich sein, dass es nochmal 10 Jahre dauert, keine Ahnung. Aber irgendwann wird sicherlich mal der Punkt kommen, wo diese Blase platzt und dann werden irgendwelche Deppen drauf sitzen bleiben. Und das sind nicht die, die anfangs damit reich geworden sind und dann noch ein bisschen nachgekauft haben.
Ja, wir blicken jetzt auch immer auf den Bitcoin, aber wenn wir hören, es gibt dann noch 20.000 andere Kryptowährungen, kann man ja sich schon denken, wo Leute ihr Geld verballert haben und Kryptowährungen plötzlich mal toll fanden, die längst vergessen sind.
Und da würden ja übrigens diese Bitcoin-Fanatiker dann sagen, ja, aber das liegt halt daran, dass der Bitcoin so beliebt ist, weil der technisch so besonders beschaffen ist. Ja. Aber man kann sich sehr sicher sein, auch wenn eine neue Kryptowährung jetzt auf den Markt käme, die genauso technisch funktioniert wie der Bitcoin, genauso dezentral ist, genauso gemeint werden muss, bla 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 bla. Selbst wenn sowas genauso auf den Markt käme, es wäre nicht mit demselben Narrativ versehen, hätte nicht den Charme des Neuen oder den Reiz des Neuen und würde deshalb auch keinen interessieren und könnte pleite gehen, auch wenn es denselben Seltenheitsanspruch vielleicht auch erheben könnte.
Produkte jedenfalls wie ETFs und ETPs stärken den Bitcoin und andere Kryptowährungen, denn es findet hier eine Institutionalisierung statt, also auch wieder etwas nicht Libertäres, sondern man hat also hier plötzlich eine Börsenaufsicht, die Dinge genehmigt. Man hat große Konzerne wie zum Beispiel BlackRock, der dann so etwas wie iShares Bitcoin Trust ETF oder so auflegt. Wir haben Vanguard, die mit dabei sind, also all die großen Akteure, gegen die man einst mal vorgab zu kämpfen, sind mit im Boot, wenn es hier darum geht, den Bitcoin und die anderen Coins zur Institutionalisierung. Das heißt, wir haben da eine Aufwertung, aber zugleich wird der Bitcoin damit nicht eine Ersatzwährung, zumindest in den USA oder in Deutschland. Aber wir haben ja noch gar nicht über El Salvador geredet, denn das ist doch das Land, wo eigentlich man doch von der Bitcoin-Nation sprechen sollte.
Ja, wir hatten ja auch schon mal eine Folge nur ja. El Salvador gewidmet. Und Nayib Bukele hat im Februar die zweite Amtszeit begonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu, also ihm, nicht im Land, das kann einem nur leid tun. Er erhielt mehr als 80% der Stimmen und die Financial Times schreibt über seine vermeintlichen wirtschaftlichen Erfolge: El Salvadors Wirtschaft verzeichnet ein mageres Wachstum und kaum ausländische Investitionen, während die Kreditaufnahme auf den internationalen Schuldenmärkten während seiner ersten Amtszeit unerschwinglich geworden ist. Dies hat die laufenden Gespräche mit dem IWF über eine Kreditfazilität noch dringlicher gemacht, aber zwei mit der Situation vertraute Personen sagten, dass der Fonds wahrscheinlich auf die Abschaffung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel drängen wird. Es ist unklar, ob Bukele, dessen Regierung etwa 120 Millionen Dollar in die Kryptowährung investiert hat, dies akzeptieren würde.
Ja, das macht ihn ja zum internationalen Star in der Kryptoszene, dass er sagt, das ist hier unsere Währung, das ist unser gesetzliches Zahlungsmittel. Wir sehen aber, wie wenig die Regierung selbst daran glaubt, wenn sie nur 120 Millionen Dollar in Kryptowährung hat. Also das ist ja geradezu nichts. Naja, dann könnte man auch denken, wenn es Bukele nicht macht, wie ist es dann mit Javier Milei in Argentinien? Und dann erfährt man aber plötzlich, ja, der findet den Bitcoin toll, sagt er, aber der plant überhaupt nicht, den Bitcoin als Zahlungsmittel einzuführen, wie das mal eine Zeit lang hieß. Stattdessen schreitet in seinem Land die ja geplante Dollarisierung voran. Forbes schreibt dazu, Milei hat sich zwar positiv zu Bitcoin geäußert und die Zentralbank kritisiert, aber sein wichtigster wirtschaftlicher Vorschlag war die Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft und nicht die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel. Während des jüngsten Treffens mit lokalen Regulierungsbehörden und dem Direktor der Abteilung Crypto Active aus El Salvador wurde Bitcoin nicht einmal erwähnt. Also stattdessen geht seine Regierung durchaus auch skeptisch mit Kryptowährungen um. Die sind jetzt vielleicht nicht ganz so restriktiv wie Biden, aber auch da denkt man über restriktive Regulierungen nach. Wir können also von den großen Krypto-Propheten dann nichts erwarten.
Es ist aber interessant, weil ich glaube, hier sieht man wirklich den Unterschied, wie viel realistischer Milei als jetzt ein Bukele ist.
Ja.
Bukele hat wirklich so diese Vision eines, ich weiß nicht, Meckers für Bitcoin-Bros gehabt. Ja. Und dass dadurch die Wirtschaft angekurbelt wird, dass man es eigentlich schafft, eine ganze Nation reich zu machen durch Bitcoin. Das war ja so die Idee, ich weiß nicht, irgendwie Lateinamerikas Bitcoin-Schweiz zu werden oder sowas in der Art. Und das war natürlich insbesondere bei dem mageren Kapital von 120 Millionen Dollar, was ja ein Kleckerbetrag ist, eine total irrwitzige Idee. Und gleichzeitig ist es dummerweise so, dass wenn man von den internationalen Finanzmärkten abhängt, also zum Beispiel vom IWF, letztlich. Der ist dann der Kreditgeber der letzten Instanz, über den es oftmals überhaupt nur möglich ist, international noch Kapital ins Land zu bekommen. Dann sagt der IWF natürlich, weil der sehr stark unter der Kontrolle der USA steht, das ist ein Geschäft der USA letztlich, sagt der IWF halt, naja, da müsst ihr jetzt aber schon mal den Bitcoin als Zweitwährung abschaffen. Und ja. So eine Dummheit passiert einem Milei nicht. Der hat zwar auch einen libertären Rappel, ja, der hat da ja. irgendwie so seinen libertären Dachschaden, dass er irgendwie Bitcoin so als Ideologie toll findet, bla bla bla, er hätte gerne ein staatliches Geld. Gleichzeitig hat er aber, also es ist, da leben irgendwie, weiß nicht, zwei Wölfe in ihm oder so, er hat irgendwie diesen Realismus, dass er verstanden hat, der globale Kapitalismus ist ein Dollarimperialismus und wenn man stattfinden möchte als Nation in diesem globalen Wirtschaftsgeschehen, dann muss man sich mit der Dollarmacht gutstellen und dann sollte man, wenn man keine eigene tragfähige Währung hat, lieber doch die Dollarisierung als die Bitcoinisierung wählen und sei es nur, um sich auch mit den USA gutzustellen. Und das ist tatsächlich, also ich will dem jetzt kein Lob aussprechen, das ist ein furchtbarer Mensch, ein furchtbarer Politiker und all das, aber es hat doch ein bisschen mehr Realismus im Blick auf den Dollarimperialismus und auf die globale Wirtschaftswelt, als ein Bukele das jetzt hat.
Was ja auch interessant ist, ist, dass wir vor einigen Jahren noch dachten, möglicherweise gibt es in den westlichen Hemisphären ein Bitcoin-Verbot. Danach sieht es ja jetzt überhaupt nicht mehr aus. Es wird jetzt viel über Regulierungen geredet und manches sei zu weitgehend oder ineffizient, all das. Aber es geht ja nicht mehr darum, es grundsätzlich zu verbieten. Und das sehen wir auch daran, dass die EU da überhaupt gar keine Anstalten macht. Die hat jetzt MiCA auf den Weg gebracht. Das wird natürlich noch länger gehen, bis das dann so alles durch ist. Also das ist ein Markets and Crypto Assets Gesetz, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Marktintegrität sicherzustellen und eine Finanzstabilität auf dem Kryptomarkt herzustellen, natürlich auch Terror zu bekämpfen, all das, was Elizabeth Warren kritisiert. Sicherlich wird das manche Glücksritter im Kryptomarkt abschrecken und wird dann von denen so betrachtet als schade, die EU dem Bitcoin und den anderen Kryptowährungen. In Wahrheit aber verleiht sie ja durch dieses enge Reglement allem, was dann stattfindet an Kryptowährungsgeschäften, Seriosität. Das heißt, auch hier können wir nochmal unterstreichen, dass der Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben.
Sprechen wir trotzdem noch einmal kurz über diese verrückte Hodel-Ideologie. Also Hodel heißt Hold, man soll die Bitcoin möglichst lange halten. Es ist eine Art und Weise, über die Welt nachzudenken, die nur funktioniert, wenn man einerseits die Kryptowährungen hat und andererseits die staatlichen Währungen. Wenn man sich vorstellen würde, es gäbe nur den Bitcoin, und alle würden dem Ratschlag der Crypto-Bros folgen und ihr Geld in Bitcoins anlegen und dann, wenn es nur noch Bitcoin gibt, es so lange wie möglich halten, dann wäre die Wirtschaft relativ schnell am Boden. Also würde die ganze Welt ihre Dollars, ihre Euros, ihre Yens und sonst was in Bitcoin packen, alle staatlichen Währungen fielen weg und es gäbe nur noch den Bitcoin und alle würden es dann halten, dann würde es natürlich keine Wertsteigerung mehr geben, denn woran soll die sich denn ausdrücken? Die drückt sich ja bislang nur in den anderen, in den fremden Währungen da. Und wenn das dann passiert und alle behalten ihre Bitcoins, liegt das Geld völlig unproduktiv da. Es wird nicht konsumiert.
Ja. Und man kann ja sogar noch weitergehen. Zwar ist das jetzt nicht ein Szenario, das wir vorfinden, aber tatsächlich ist es ja so, dass jedes Jahr weitere Millionen in Kryptowährungen fließen. Die werden ja damit nicht in die Produktion gesteckt, werden nicht in den Konsum gesteckt. Mit anderen Worten, eigentlich müsste man sagen, die Bitcoin-Bros schaden den Volkswirtschaften.
Stimmt, du hast völlig recht. Also wenn man sich jetzt wirklich vorstellt, eine Bitcoin-Welt, dann liegt das Geld unproduktiv da, es wird nicht konsumiert, es wird nicht investiert, es wird die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen gedrosselt, also man verstärkt die Rezession, die ohnehin im Gange ist, eher damit. Und das gilt sowohl in der reinen Bitcoin-Welt als auch bereits heute. Stimmt, völlig richtig.
Ja. Also das ist ja in etwa so, wie wenn ich sage, liebe Leute, nächsten Monat bitte konsumiert nichts, nehmt euren Lohn, legt ihn unters Kopfkissen, dann würde die Wirtschaft sehr schnell mit solchen Maßnahmen zusammenbrechen, denn immer weniger Geld ist im Umlauf und das sehen wir ja dann auch, wie das, wenn das passieren würde, also wenn so ein Wirtschaften, wo man nur noch hält und nichts mehr ausgibt, sich Bahn brechen würde, dann würde auch irgendwann das Kryptosparen nachlassen, weil ja kein neues Geld mehr reinfließt. Fließt und dann würde das auch wiederum zu sinkenden Kryptokursen führen. Das heißt, die Bitcoin-Bros müssten eigentlich erkennen, ja, wir leben in einer Gesellschaft und für euch kann das nur hin und wieder mal kurzfristig gut laufen, weil die anderen noch konsumieren, arbeiten, investieren, produzieren und ihr zweigt euch davon so ein bisschen was ab und zockt darum. Und gerade das billige Geld der Zentralbanken, das die Bitcoin-Bros als Sozialismus missverstanden haben, hat ja, du hattest es eben schon erwähnt, die Kryptowährungen gestärkt. Das war Trumps Erfolg. Das war nämlich nicht Trumps Erfolg, es war die Zentralbanken mit den niedrigen Zinsen, die den Krypto-Bros eigentlich sehr viel Freiraum verschafft haben. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!